Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Und zum Video gibt es eigentlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer großes Danke an die Silvia und die Jugendlichen, die da ganz viel Herzblut reingesteckt haben, um das zu verwirklichen. Und ja, lasst einfach die Worte, die Botschaft auf euch wirken. Und es ist ein Spoken Word. Ja, vielleicht sagt sie, die meisten wird vielleicht was sagen. Das heißt, es ist einfach auf Text basierend. Es geht vielleicht ein bisschen schnell von den Inhalten. Das heißt, wenn es euch zu schnell gegangen ist, könnt ihr es einfach dann auf dem YouTube-Kanal von uns dann nochmal einfach nachher nochmal anschauen und die Worte weiter auf euch wirken lassen.
Genau.
Genau, dann würde ich sagen, Film ab, wir sind schon neugierig.
Stille Nacht, heilige Nacht, was haben wir nur aus Weihnachten gemacht? Ein Wettlauf, ein Countdown, eine Stressexplosion, statt Frieden im Herzen, Übermüdung und Frustration.
Wir backen Kekse, während Mariah von Christmas singt, erzählen vom Christkind, das die Geschenke bringt. Wir dekorieren das Haus, doch die Seele bleibt leer. Wir suchen das Glück und stecken fest im Verkehr.
Und so mancher fragt sich, wozu das alles und für wen eigentlich? Für das Kind in der Krippe? Sicherlich nicht.
Stille Nacht, heilige Nacht. Doch Stille ist schwerer als gedacht. Wir warten gespannt auf Christkind und Weihnachtsmann, verpassen dabei den heiligen Gott, den wahrhaftigen Mann.
Die Engelbotschaft ist immer noch wahr. Christ, der Retter, ist da. Er kam in der Stille der Nacht, hat Gottes Heiligkeit in die Welt gebracht.
O Herz, werd doch stille. Ich will Gottes Heiligkeit spüren und endlich aufrichtig singen. Stille Nacht, heilige Nacht.
Stille Nacht, heilige Nacht, da hinten steht es auch, ist schwerer als gedacht. Das ist so ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist von diesem Video, ist schwerer als gedacht. Vor kurzem hat mir jemand folgendes Bild geschickt und ich denke, da kann sich vielleicht einer von euch oder der andere identifizieren damit. Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger. Ja, die Stille ist schwerer als gedacht. Also das merken wir irgendwie alle. Und dass es nicht so still oft wird, hat ja einen Grund. Die Vorbereitungen für ein besonderes Fest, oder? Es ist ja ein besonderes Fest, Weihnachten. Und drum kommen wir automatisch irgendwo so ein bisschen eine Vorbereitungsstress. Es ist ja eigentlich ganz normal. Wenn man etwas feiert, dann bereitet man sich vor und dann entsteht eine gewisse Hektik. Mein Bart rauscht am Mikro. Okay. Biegen wir es ein wenig da. Danke für den Hinweis. Dann kommt man in so eine gewisse Hektik einfach hinein. Aber es ist wichtig auch zu verstehen, ja okay, vielleicht ist eine gewisse Normalität ja dabei, weil wir feiern ja nicht ohne Grund. Wir feiern etwas, das absolut würdig ist, gefeiert zu werden. Wir feiern, dass Gott sich ausstreckt nach den Menschen. Und das ist auch ein guter Grund, dass wir feiern und dass wir uns beschenken. Also es macht Sinn. Mal vielleicht einfach so auch als Trost auch. Wir befinden uns heute am 4. Adventssonntag ja eigentlich in einer Serie. Also wir haben mehrere Predigten gehabt zum Thema Jesus und die Weihnachtsklassiker. Und da haben wir sich einfach klassische Weihnachtslieder angeschaut. Und heute, Überraschung, welches Lied ist heute wohl dran? Ja, Stille Nacht, Heilige Nacht natürlich. Und das ist ja eins der absolut bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt, also zumindest der klassischen Weihnachtslieder. Letztes Jahr haben wir dann die Poplieder gehabt, da war dann eben Mariah Carey und so dabei. Aber bei den klassischen Liedern ist es eins der bekanntesten. Also es gibt dieses Lied in 320 Sprachen plus, also wirklich, wirklich weit verbreitet. Und ich möchte mit euch kurz eintauchen ein bisschen in die Geschichte des Liedes, wie das entstanden ist und wie es sich auch ausgebreitet hat. Stille Nacht wurde am 24. Dezember 1818 in Oberndorf im Salzburger Land das erste Mal aufgeführt von zwei Männern, und zwar eben der Josef Mohr, da links, und dann der Franz Xaver Gruber. Der Josef Mohr war damals der Vikar, der Hilfspfarrer in der Pfarre dort, und der Dorflehrer von dieser Umgebung war eben der Franz Gruber, und der hat dann die Melodie dazu getextet. Und ungewöhnlich war, dass sie das aufgeführt haben, zweistimmig mit Gitarre. Weil Gitarre zu der Zeit war damals im kirchlichen Kontext verpönt, weil das war ein Wirtshausinstrument. Ja? Sorry Thomas, aber heute die Zeiten haben sich verändert, aber das ging damals nicht eigentlich. Aber sie haben es trotzdem gemacht, und man war sich nicht sicher, bis heute wird gemunkelt und überlegt, warum? Warum war das so? Und man geht davon aus, dass tatsächlich die Orgel etwas hatte, das heilige Instrument sozusagen. Und ein Indiz dafür ist, dass kurz darauf dann jemand aus dem Tiroler Land kam, der befreundete Orgelbauer sozusagen, der ist dann zum Service gekommen. Und der hat dann das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, der hat es so gut gefunden, wahrscheinlich haben sie es dann testweise gespielt auf der Orgel oder so. Und er hat es so gut gefunden, hat es mitgenommen in seine Heimat nach Tirol. Und dort hat es bereits im Weihnachten drauf, ist gesungen und gespielt worden in dem Heimatdorf von diesem Orgelbauer. Und so ist es in Tirol gelandet. Und in Tirol war es üblich, damals gab es noch richtige Winter und die waren so rau, dass die Familien, ganze Familien und viele Familien hinausgezogen sind ins Flachland, Richtung Deutschland, im Winter und haben dann eben dort ihr Gehalt aufgebessert, in dieser harten Zeit. Und sie haben Sachen verkauft, waren im Handel und haben durch Singen und Spielen die Leute an ihre Stände gelockt. Und so war es auch bei der Familie Strasser. Und die waren sehr musikalisch. Und die waren dann in Leipzig, die Strassers, und die waren so gut und haben auch dieses Stille Nacht, Heilige Nacht so von Herzen gesungen und so schön gesungen, dass dann die eingeladen wurden in den Leipziger Dom, haben da Konzerte gegeben, und dadurch ist eigentlich das so richtig ins Rollen gekommen. Das Lied hat sich dann über ganz Deutschland verbreitet, auch durch die Strassers und durch andere, und dadurch, dass es auch dann einfach gedruckt wurde und so weiter. Und lange Zeit glaubten die Leute, es kommt aus Tirol, aber es kam ja eigentlich aus dem Salzburger Land von Josef Mohr und von Franz Gruber. Die beiden haben sehr bescheiden gelebt, die haben nie davon profitiert, dass sie so einen Welthit quasi gelandet haben. Und man muss sich vorstellen, die Zeiten damals waren sehr hart. Als es geschrieben wurde, war kurz vorher, die Napoleon-Kriege waren vorbei. Man muss sich vorstellen, über 5 Millionen Tote gegeben in Europa. Der Hunger war groß im Magen, aber der Hunger war auch groß nach Ordnung, nach Ruhe, nach Stille. Und so gibt es zum Beispiel, ist belegt, die Situation gewesen, dass dieser Hilfspfarrer, der Mohr, er hat von Wilderern Fleisch gekauft und hat es dann armen, kinderreichen Familien geschenkt, damit die durchkommen. Und er wurde erwischt. Er musste aber nicht ins Gefängnis. Es wurde dann nie exekutiert. Wahrscheinlich hat die Gendarmerie gedacht, ja, recht, oder? Also so hart war es auch. Und ich bin mir sicher, dass Josef Mohr sehr bewusst getextet hat, Stille Nacht, ja, wir brauchen diese Stille Nacht, wir suchen diese Ruhe, aber auch, und darum geht es in dieser Predigt ganz besonders auch, dass er getextet hat, Heilige Nacht. Und darauf möchte ich besonders eingehen, Heilige Nacht, weil ich bin überzeugt, wenn wir die Kraft von Weihnachten erleben wollen, sehen wollen, verstehen wollen, dann muss uns bewusst sein, dieser heilige Teil, wo Gott hineinkommt, ist eigentlich das, was es so besonders macht. Wir brauchen mehr als nur eine stille Nacht. Und heilige Nacht bedeutet letztendlich, dass Gott selbst hineinkommt in deine stille Nacht, in meine stille Nacht. Dass Gott zu den Menschen kommt, zu dir und zu mir. Und ich glaube, vielleicht ist diese heilige Komponente etwas verloren gegangen. Und darum schauen wir da ganz bewusst hin. Im Neuen Testament gibt es ja die Weihnachtsgeschichte an zwei Stellen, zwei Evangelien. Es gibt vier Evangelien und zwei Evangelien erzählen diese Geschichte. Matthäus und Lukas. Und der Lukas, das hat mich verblüfft, der hat in seinem Evangelium, wenn du das liest, dann ist nur ganz kurz die Geburt an sich zum Thema. Also das geht ganz schnell, Jesus ist geboren, dann, er ist da. Und dann nimmt er einen relativ langen Abschnitt, wo er darauf eingeht, dass Hirten Engeln begegnen. Und die Hirten einfach diese Botschaft bekommen, euch ist ein Retter, der Retter ist gekommen. Und da möchte ich ganz kurz mit euch reinschauen, weil das doch interessant ist. Und ich glaube nämlich, dass Lukas das ganz bewusst macht, dass er sich Zeit nimmt für diesen Abschnitt. Papier war rar, gell? Der hat sich genau das überlegt, was schreibt er da rein? Und das schreibt er rein für uns. Und ich möchte mit euch kurz schauen, Lukas Kapitel 2, Vers 8. In dieser Gegend waren Hirten draußen, also die Gegend, wo Jesus geboren wurde, auf den Feldern. Nachts hielten sie Wache bei ihrer Herde. Das ist jetzt noch stille Nacht. Jetzt ist still. Und jetzt kommt heilig dazu. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Also da steht, sie haben so Angst gehabt. Ja. Aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, hört doch. Ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Denn euch ist heute in Davids Stadt ein Retter geboren worden. Dann mal einen kleinen Sprung, Vers 13. Plötzlich waren sie von ganzen Heerscharen des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht. Und ich glaube, gerade diese letzten Verse zeigen, wenn Gottes Herrlichkeit hineindringt in die stille Nacht, dann wird es heilige Nacht. Dann wird es zu was Besonderem. Und da ist dann letztendlich auch die Hoffnung, ich habe es unterstrichen, auf Frieden, auf Veränderung. Das ist es. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte vom Ersten Weltkrieg, wo gekämpft wurde. Und dann in der heiligen Nacht hat irgendwer angefangen, hat das Lied zu singen. Und plötzlich sind die Leute aus den Schützengräben raus, haben miteinander gefeiert, um am nächsten Tag sich wieder umzubringen. Und ich glaube, das ist eben genau diese heilige Komponente, die reinkommt. Plötzlich ist Friede möglich. Aber wir bewegen uns wieder weg von dieser Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes und wir sind wieder mitten im Krieg. Diese heilige Komponente, das ist auch das, was uns immer erfüllt mit Freude, mit Hoffnung, was dieses Fest so besonders macht. Wir halten fest an dieser Hoffnung, wir wollen schenken, wir wollen Freude haben. Und das ist letztendlich alles ein Ausfluss der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Und uns muss echt bewusst sein, dass ohne Gottes Gegenwart in der stillen Nacht haben wir halt, wenn es gut geht, wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, eine stille Nacht. Aber es ist auch oft eine hektische Nacht. Oder es ist vielleicht eine Geschenkenacht. Ja, auch schön. Aber wir brauchen letztendlich auch eine heilige Nacht. Okay, wir sehen, Lukas beschreibt es, diese Hirten, glaube ich, waren ziemlich aus dem Konzept. Ja? Also ich glaube, die haben mal ein bisschen gebraucht, um zu verdauen, was war da los. Ich meine, was man auch gemerkt hat dann, oder was er hinschreibt, ist, sie haben dann auch, nachdem sie das dann alles nachgeprüft haben und gesehen haben, das ist wirklich passiert, als dieses Kind, dann haben sie Gott gelobt und gepriesen. Sie sind quasi zu Lobpreisern geworden. Also wir sehen, die waren ziemlich aus dem Konzept, aber das lässt sich eigentlich noch deutlich steigern. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für eine Weihnachtspredigt vielleicht, aber ich möchte mit euch noch hinsehen auf den, der diese Botschafter, diese Engel geschickt hat, auf Gott selbst und auf seine Heiligkeit. Weil ich glaube, das ist das, wenn wir uns mit heiliger Nacht beschäftigen, dann müssen wir uns beschäftigen mit heilig. Was bedeutet heilig? Was bedeutet, dass Gott heilig ist zum Beispiel? Was heißt das eigentlich? Und dazu werfen wir einen Blick ins Buch Jesaja. Jesaja war übrigens einer dieser Propheten, der schon gesagt hat, da wird jemand geboren werden. Er war der, der geschrieben hat, eine Jungfrau wird schwanger werden.
Hä?
Ja, er war das. 700 Jahre vorher. Und übrigens gibt es von Jesaja eine Rolle, die wurde gefunden, ich glaube 1945 in der Wüste, in einer Höhle, 7,3 Meter lang. Das ist die vollständige Jesaja-Buch in Rollenform. Und das wird datiert, auch von Leuten, die nicht an die Bibel glauben, auf 2 vor Christus, also 200 vor Christus. Das heißt, er lebte 700 vor Christus, 200 vor Christus hat man eine Abschrift gefunden von dieser Rolle. Also das macht es auch sehr glaubwürdig, der hat das wirklich vorher gesagt. Und in Kapitel 6 beschreibt eben dieser Jesaja, wie Gott ihn berufen hat zum Propheten. Und das passiert, indem Gott ihm seine Heiligkeit zeigt und ihm offenbart, wie heilig er ist. Und es ist so dieser Einblick, den möchte ich mit euch auch wagen und ein bisschen kommentieren, damit wir besser verstehen, was heilig und heilige Nacht bedeutet. Starten wir mit dem Vers 1. Und zwar, da steht, in dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen, aufragenden Thron, die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel. Ihr kennt das alle, wenn jemand so königlich ist, dann hat er meistens so super langes Gewand oder so. Oder auch eine Prinzessin, die wichtig ist, ja, ich weiß nicht, wie lang die Robe war von Kate oder so bei der Hochzeit, super lang. Ja. Aber das steigert alles. Der ganze Tempel ist erfüllt mit Textil. So heilig, so majestätisch ist dieser Adonai, dieser Herr, den Jesaja da sieht. Und es geht noch weiter, es kommt noch viel krasser. Vers 2. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Eigenartig, schauen wir uns gleich an. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Füße und mit 2 flog er. Was hat das für eine Bedeutung? Seraphim bedeutet eigentlich die Brennenden. Die Brennenden. Das klingt schon mal heiß und gefährlich. Und diese Brennenden sind geschaffen worden, um da zu überleben, wo sie sind. Genauso wie jedes Tier auf diesem Planeten hier in dieser Schöpfung Gottes geschaffen wurde, um zu überleben. Zum Beispiel eine Giraffe hat einen langen Hals, damit sie von oben, von den Bäumen, die Blätter essen können. Oder ein Fisch hat Kiemen und Flossen, um im Wasser überleben zu können. Und diese Wesen wurden geschaffen, um in Gottes Gegenwart überleben zu können. Und dazu brauchten sie 6 Flügel. 2, um ihr Gesicht zu verdecken. Weil der Anblick Gottes zu heftig ist. Sie würden es nicht ertragen. 2 Flügel für dafür. Dann haben sie 2 Flügel, die ihre Füße bedecken. Was hat das für eine Bedeutung? Füße berühren ja den Boden. Das heißt, sie sind nie ganz sauber. Das heißt, sie sind nicht rein genug. Und gleichzeitig ist ja überall das feine Textil. Du kannst nicht einfach auf Gottes Mantel draufsteigen. Das heißt, das brauchen sie auch. Und dann die Flügel, eben eigentlich aus dem gleichen Grund, damit sie eben nicht da drauf landen. Also sie brauchen diese einzigartige Wesensart, um in der Gegenwart Gottes überleben zu können. Und es geht weiter. Verse 3 und 4. Einer rief dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also sie rufen einander heilig, heilig, heilig zu, 3-mal heilig und alles wackelt. Und im Hebräischen, wenn du was betonen willst, dann verdoppelst du es. Wir sagen zum Beispiel, das war jetzt nicht super, super, sondern es war sehr super, oder? Und der Hebräer wird sagen, das war super, super. Und darum sagt Jesus auch zum Beispiel immer wieder mal in seinen Predigten, Amen, Amen. Warum? Er will damit sagen, es ist wirklich so. Es ist nicht nur so, sondern es ist wirklich so. Wirklich, wirklich. Das ist es. Und ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott ist nicht heilig. Er ist nicht heilig, heilig. Er ist heilig, heilig, heilig. Es lässt sich quasi nicht mehr toppen. Er ist so heilig, dass es keine Steigerung mehr davon gibt. Und das rufen sie zu. und alles bebt. Und da müssen wir uns natürlich jetzt fragen, ja, was heißt eigentlich heilig? Was heißt heilig? Heilig kommt eigentlich von getrennt. Das heißt, wir sind, Gott ist so besonders, dass wir getrennt sind von ihm, weil er so besonders, so heilig, so anders ist wie wir. Das macht ihn so heilig. Manche Theologen sagen, dass im Grunde all die Eigenschaften, die Gott hat, ihn letztendlich zu heilig machen, weil er so besonders ist, weil er zum Beispiel allmächtig ist, weil er einfach sprechen kann und Dinge werden. Wer von uns kann das? Nicht einmal ansatzweise. Und das macht ihn heilig. Das macht ihn so anders. Wir passen eigentlich nicht zusammen. Und das klingt jetzt total schlimm alles und so. Also ihr könnt euch beruhigen, es wird gut enden. Aber uns mit der Heiligkeit Gottes auseinanderzusetzen, ich hatte fast Bauchweh, oder ich hatte eigentlich Bauchweh bei der Vorbereitung der Predigt, weil man dachte, kann ich euch das zumuten, aber ich möchte es euch zumuten. Weil ich glaube, eben wenn wir die Heiligkeit Gottes besser verstehen, dann verstehen wir, wie besonders Heilige Nacht ist. Was in der Heiligen Nacht so besonders ist. Wir verstehen allgemein, was so besonders ist an Jesus auch. Aber dazu kommen wir gleich noch. Es heißt nicht, dass Gott nicht mit uns etwas zu tun haben will, dass er so heilig ist. Es heißt nur, dass wir ein ziemliches Problem haben, ihm irgendwie nahe zu kommen, weil es sich einfach nicht ausgeht. Versteht ihr? Er ist heilig, heilig, heilig. Es ist einfach nicht ohne weiteres möglich. Und das war auch zum Beispiel der Grund, warum, als das Volk Israel noch diesen Tempel hatte, da gab es das Allerheiligste, das war das Innerste vom Innersten. Da stand diese Bundeslade mit den Cherubim drüber, die darüber gewacht haben. Und nur einmal im Jahr gab es den Hohenpriester, der da hineinging. Und er musste alle Regeln, alle Protokolle genau einhalten, damit er diese Mission überlebt. Und zur Sicherheit hat man ihm noch ein Seil an den Fuß gebunden, dass, falls er etwas falsch macht, man ihn rausziehen kann, seine Leiche quasi bergen kann. Schlau eigentlich. Das zeigt, wie krass, wie heilig. Und der beste Vergleich für die Heiligkeit Gottes, die ich gefunden habe bis jetzt, ist die Sonne. Die Sonne. Machen wir mal kurz die Umfrage. Wer hat Sehnsucht nach der Sonne? Ja. Wir sind gestern geflüchtet. Übrigens, Tipp, gibt es einen bei Google, Webcam Kürnberg. Dann seht ihr, ob am Kürnberg die Sonne scheint. Und ganz oft passiert es, da scheint dann am Kürnberg die Sonne und unten ist Nebel. Hier sieht man es nicht so extrem, aber da unten ist Steyr, da hinten alles im Nebel. Und du denkst dir nur, Frühling, bitte, komm, wo bist du? Oder Sonne, gibt's dich noch? Und dann kannst du am Kürnberg fahren, da siehst du die ganzen Autos. Das sind alles Menschen, die gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus. Ja, und wir waren dabei. Übrigens, heute ist Wintersonnenwende. Ab heute wird es besser. Die Tage werden wieder ein bisschen länger. Okay, also das zeigt so, die Sonne, wir brauchen sie für unsere Seele. Wir brauchen sie aber auch, die ganze Schöpfung braucht sie. Ohne Sonne kein Leben. Wir sind 100% von der Sonne abhängig. Wir brauchen sie zu 100%. Aber komm ihr nicht zu nahe. Ich habe ein Bild mitgebracht. So ungefähr sieht es aus, wenn man die viel dunkler macht. Viel, 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 viel dunkler. Dann sieht man, es ist ein brennender Ball. Und wenn wir näher kommen, war es das. Und das irgendwo zeigt so diese Herrlichkeit Gottes. Und übrigens für die Zweifler, die sagen, ja, aber woher weiß ich, dass es Gott gibt? Diese Seraphim, sie singen etwas oder sie rufen etwas. Sie sagen auch, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Was ist damit gemeint? Sie sagen, die ganze Schöpfung bezeugt seine Macht. Die Schöpfung ist ein Anknüpfungspunkt für uns, für mich und es hilft auch mir. Ich bin auch immer wieder ein Zweifler, aber dann schaue ich in die Schöpfung und sage, so viel Herrlichkeit, so viel Kreativität, so viel Genialität. Der Mensch, je mehr wir forschen, desto mehr Geheimnisse entdecken wir. Und einer der größten Physiker aller Zeiten, Albert Einstein, hat Folgendes gesagt. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Wow, grenzenlos überlegen. Und das ist genau das, das ist im Grunde der Begriff heilig. Grenzenlos überlegen. Komplett überlegen. Boah. Und Jesaja, er versucht es zu beschreiben, hier in seiner Begegnung, wie er Gott begegnet und merkt, in zu hoher Dosis, ey, du hältst es nicht aus. Du hältst es nicht aus. Und drum, Vers 5, sagt er eben, da rief ich, weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Und wir müssen richtig verstehen, Jesaja war ein Ehrenmann. Der war nicht irgendwie so ein Gangster oder so. Nein, der war echt ein Mann Gottes. Und er sagt es, es geht sich nicht aus, mit dem Annähernd. Ich bin tot. Das überlebe ich nicht. Und wenn wir Gottes Heiligkeit erleben oder sehen, dann merken wir, es geht sich nicht aus. Und das ist eben, wir erkennen unsere Fehlerhaftigkeit. Und das hat mich an Petrus erinnert. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo Petrus versucht, mit seinen Freunden zu fischen und zu fangen. Und sie probieren es und es geht nicht. Und dann wollen sie schon aufgeben und sehen dann Jesus am Ufer und er sagt, probiert es nochmal, werft das Netz da rüber. Und sie, okay, ja, wenn du das sagst. Und sie machen diesen unglaublichen Fang. Und Petrus, er weiß sofort, boah, Jesus ist der Herr über die Schöpfung. Und was ist seine Reaktion? Also dann bei Jesus ist, er wirft sich auf die Knie und sagt, geh weg. Geh sie nicht raus. Bin ein Sünder. Bin ein Sünder. Und das war ohne Lichteffekte, ohne Special Effects. Es war einfach nur dieser Fischfang. Also Jesus offenbart sich auch als dieser Heilige, der spricht, der die Schöpfung komplett kennt und er weiß, wo jeder Fisch sitzt und wie man ihn fangen kann. Klingt alles irgendwie ein bisschen krass und arg. Das waren meine Magenschmerzen. Ich hoffe, ihr verkraftet es. Aber es ist auch sehr faszinierend, würde ich sagen, einfach uns mal zu Gott anzunähern und zu sagen, Gott, du bist heilig, heilig, heilig. Es klingt irgendwie nach einer schlechten Nachricht. Aber es ist keine schlechte Nachricht. Denn Gott will dich nicht vernichten. So wie die Sonne dir geschaffen wurde, um dir Leben zu bringen, möchte er dir Leben bringen. Das ist der Wunsch Gottes. Er möchte dir Leben schenken. Aber wie geht sich das aus? Das ist die Frage, oder? Gott will dir nahe sein. Aber dafür braucht es letztendlich Reinigung. Und das lesen wir auch hier bei Jesaja. Vers 6 und 7, das ist eh schon der letzte Abschnitt von Jesajas Begegnung mit Gottes Heiligkeit. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Also Gott reinigt Jesaja. Er vernichtet ihn nicht, er reinigt ihn, damit er ihm dienen kann. Und das ist letztendlich genau das, was wir in der stillen Nacht, die zur heiligen Nacht wird, feiern. Gott kommt uns entgegen. Er hat einen Plan. Er möchte, obwohl er heilig, heilig, heilig ist, dir nahe sein. Er möchte, dass du ihm dienst. Er möchte, dass du in Beziehung zu ihm stehst. Das war und ist sein Plan. Und das hat begonnen, die Umsetzung vor langer Zeit. Und ein wichtiger Teil davon ist eben Jesu Menschwerdung. Er wird Mensch, der Heilige wird Mensch, um einen Weg zu schaffen für uns, in Beziehung zu ihm zu stehen. Und das Abschluss kommt jetzt und der Abschluss Text, Galater Kapitel 4, da wird es super beschrieben, was da passiert ist. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Das ist die Weihnachtsgeschichte in super Kurzform. Und eben auch interessant, Gott stellt sich selbst unter das Gesetz. Und jetzt Vers 5. Er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir etwas Besseres bekommen haben, das Sohnesrecht bekämen. Das ist voll interessant. Könnt ihr euch erinnern an diese Erzählung mit dem Heiligsten, mit dem Allerheiligsten und mit dem Priester, der da versucht reinzugehen oder es auch macht?
und wo es super gefährlich ist. Das ist ein super Bild für das Gesetz. Er muss sich an alle Regeln und alle Protokolle halten, damit er diese Mission überlebt. Aber überlegt mal, das ist nicht wirklich eine gute Beziehung, oder? So, gerade halt die Regeln einhalten, damit ich überlebe. Das ist keine Beziehung, wie Gott sich's eigentlich vorgestellt hat. Wenn eine Beziehung nur darauf basiert, dass du perfekt alle Regeln einhalten musst, dann wird die Beziehung scheitern. Weil keiner von uns perfekt ist, oder? Stell dir vor, du hast einen Partner, du kannst nur bestehen vor ihm, wenn du perfekt bist. Das wird schwierig. Und darum wurde Gott Mensch. Er selbst stellte sich unter das Gesetz, erfüllte es, damit wir eine Möglichkeit haben, mit ihm zu sein. Es geht nicht nur darum, irgendwie zu überleben, sondern er möchte uns geben die Kindschaft. Das ist genial. Wir lesen die letzten zwei Verse von diesem Abschnitt. 6 und 7, da steht, weil ihr nun Söhne, bedeutet auch natürlich Töchter, weil ihr nun Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der Abba, Vater, in uns ruft. Das Vater unser, wir sagen Vater unser, diese Möglichkeit, Vater zu sagen, das ist durch Jesus. Anders ging es nicht. Du bist also nicht länger ein Sklave, sondern ein Sohn, eine Tochter. Und wenn du ein Sohn bzw. eine Tochter bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Der Plan Gottes war in der heiligen Nacht, dass du zu einem Sohn, zu einer Tochter werden kannst, dass du Anteil bekommst, erbst seine Herrlichkeit und Heiligkeit. Das ist unglaublich. Ein größeres Geschenk gibt es eigentlich nicht. Unglaublich. Dieser heilig, heilig, heilige Gott, zu dem kannst du sagen, Papa, Vater. Eigentlich geht sich das nicht aus, haben wir gerade gemerkt. Aber es geht durch Jesus. Durch Jesus kannst du ein Kind Gottes werden. Und das ist einfach das größte Geschenk. Es ist absolute Gnade. Und ich denke, dass eben Josef Mohr das im Kopf gehabt hat, als er das getextet hat, stille Nacht, heilige Nacht. Und dann spricht er über diese Rettungstat. Eigentlich, wir werden das Lied ganz am Schluss dann vom Gottesdienst singen, eigentlich waren es ja 6 Strophen. 3 sind sehr schnell rausgeflogen. Und die 3 sprechen eigentlich ganz von dieser Rettungstat. Jesus kommt, Gott umarmt die Welt. Solche Elemente sind da drin. Leider, wir Menschen tendieren dazu, das Unbequeme rauszukatten und eher das Bequeme drin zu lassen. Wir bleiben mal bei den klassischen 3 Strophen. Auch nur, dass ihr wisst, eigentlich wäre da noch mehr. Mehr dieser Heiligkeit, mehr dieses Gottes, von Gottes Ausstrecken nach uns Menschen, weil er uns so liebt. Ich lese noch die 2. Strophe von Stille Nacht, Heilige Nacht, weil es trotzdem einfach das viel, also super zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe. Stille Nacht, Heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ, ursprünglich hat Mohr geschrieben, Jesus. Der Retter ist da. Christ, der Retter, ist da. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch fertig macht. Wir wollen jetzt dann in Kürze Gott loben und preisen. Und wir starten beim Allerheiligsten eigentlich. Wir starten bei der Heiligkeit des Thrones und dann bewegen wir uns immer mehr in Richtung, wir feiern. Wir feiern diesen Gott, der so gut ist, der uns entgegenkommt, der uns Gnade erweist. Dieser Thron ist nämlich ein Thron der Gnade. Und das ist großartig. Und das feiern wir. Und das ist einfach wunderbar. Danach, es sind 4 Lieder, dann machen wir eine kurze Unterbrechung noch, ein paar Infos und dann schließen wir gemeinsam mit einem Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich glaube, wir haben einiges gelernt auch über dieses Lied. Und ich möchte jetzt noch diese Predigt mit Gebet schließen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, dass wir einfach auch sagen, Gott, du bist heilig, wir stehen jetzt vor dir. Vater im Himmel, was für Vorrecht, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Danke, dass wir das feiern dürfen bei diesem Zusammenkommen heute, bei diesem Gottesdienst heute. Uns wird neu bewusst, wie heilig, heilig, heilig du eigentlich bist. Wie groß und wie herrlich, wie mächtig. Und wie wenig wir dir zu bieten haben. Und wir stehen eigentlich vor dir mit leeren Händen. Aber wir wollen dir unser Lob geben. Wir wollen dir unseren Dank geben für das, was du getan hast. Wir danken dir, Jesus, dass du dich aufgemacht hast mit einer konkreten Mission, den Weg frei zu machen zum Vater, zu dem, der uns gemacht hat. Und du sagst, der Vater und der Sohn ist als eins. Wer dich sieht, sieht den Vater. Du hast uns geholfen, dass wir überhaupt verstehen können, wer dieser heilig, heilig, heilige Gott ist. Und dafür danken wir dir. Begegne du uns auch in dieser Weihnachtssaison, in diesem Fest, in diesem Feiern. Lass uns erleben, dass du hineinkommst, dass wir dich nicht ausgrenzen, sondern dich immer in der Mitte haben, im Feiern, auch beim Heiligabend, dass du deinen Raum hast, der dir gebührt und uns bewusst ist, es ist dein Geburtstag, Jesus. Es geht um dich. Und wir danken dir, dass du uns so ein schönes Fest gegeben hast und dass wir uns einer beschenken dürfen, aber das größte Geschenk bist du. Dafür loben wir dich und preisen dich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.